Oliver, wir haben dich eingeladen unter der Überschrift Geschichte oder du sollst was sagen zur Geschichte, Aktualität, staatliche Repression, Zensur gegen Links. Ich bin mir sicher, du wirst da viel zu sagen zu haben.
Naja, ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, über die ich mich sehr gefreut habe. Weniger wegen des Anlasses, als weil ja solche linken Diskussionsveranstaltungen jetzt auch nicht sind, was so häufig stattfindet und vielleicht insofern man ja auch zeigen kann, dass ein Kampf und eine Auseinandersetzung mit staatlicher Repression ja auch über den jeweils konkreten Anlass hinausweisen kann. Geschichte und Aktualität staatlicher Repression gegen Links ist ja ein recht generelles, umfassendes Thema. Meine Doktorarbeit habe ich über was anderes geschrieben. Ich möchte also mich hier erstmal konzentrieren auf den 130a Strafgesetzbuch, um das so ein bisschen einzugrenzen. Und dann werde ich manche Teile vielleicht etwas anekdotischer abhandeln und manche etwas zusammenfassen, um diesem Thema hier halbwegs gerecht werden zu können. Die Geschichte staatlicher Repression gegen Links fängt ja ganz lange zurück an. Ich ziehe es vor, sie zumindest in der Auseinandersetzung damit immer mal anzusiedeln im deutschen Herbst, weil das sicherlich eine Phase war, in der 1977 besonders intensiv gezeigt worden ist, wie staatliche Repression gegen Links erfolgt, und zwar auch gerade mit Blick auf das, worüber wir hier ja reden, nämlich mit Blick auf Öffentlichkeit und dem Versuch, eine eigene linke Öffentlichkeit, in der man die eigenen Motive und die eigenen Strategien irgendwie noch deutlich machen kann, dem entgegenzuarbeiten. Und im deutschen Herbst hatten wir eigentlich eine Situation, in der aufgrund der staatlichen Repression, die sich gegen die gesamte radikale Linke richtete, es eigentlich überhaupt keine Diskussionsmöglichkeiten und auch kaum noch Aktionsmöglichkeiten gab. Heute wird der deutsche Herbst verkürzt auf eine Serie von Attentaten, Anschlägen und Entführungen der Rote Armee-Fraktion. Damals war der deutsche Herbst aber eben auch etwas, wo zum Beispiel der Versuch, an die AKW-Demonstration noch durchzuführen, komplett vereitelt wurde, weil Züge auf offener Strecke gestoppt wurden, alle Leute, die zu bestimmten Demonstrationsorten fahren, wurden da herausgetrieben worden und dort stundenlang auf offenen Feldern in Schach gehalten wurden. Das heißt, das, was eigentlich eine linke Massenbewegung war, was mit den Anschlägen der RAF zumindest auf einer oberflächlichen Ebene überhaupt nichts zu tun hatte, das wurde im deutschen Herbst ganz genauso unmöglich gemacht. Ein Bereich, der sich im Bereich der Medien damals, eine Frage, die sich im Bereich der Medien damals abspielte, war der sogenannte Mescalero-Nachruf, in dem es darum ging, dass ein Autor namens Mescalero, der sich dann ja viele Jahre später auch geoutet hat und reumütig bekannt hat, so habe er es eigentlich gar nicht gemeint und soweit er es doch so gemeint habe, sei es falsch gewesen, was immer zeigt, dass historische Akteure manchmal Dinge tun, denen sie sich eigentlich gar nicht gewachsen zeigen, die aber trotzdem eine geschichtsträchtige Situation herbeirufen. Mescalero hat damals sich zu dem Anschlag auf den damaligen Generalbundesanwalt Buback geäußert und hat versucht, eine Position zu skizzieren, die einerseits eine Distanzierung von diesem Anschlag beinhaltete, und zwar eine relativ scharfe Distanzierung, und andererseits einer klammheimlichen Freude darüber Ausdruck gab, dass es hier eben den Generalbundesanwalt durch einen Anschlag der RAF ums Leben gekommen ist. Diese Ambivalenz, die im Mescalero-Aufruf deutlich wurde, der vom Aster der Uni Göttingen dann auch weiter vertrieben wurde, diese Ambivalenz war etwas, was nicht zugelassen wurde. Die durfte auf gar keinen Fall sein. In der herrschenden Öffentlichkeit wurde der Anschlag deswegen, wurde dieser Mescalero-Text deswegen zu einer Unterstützung der RAF umgedichtet. Und in der Kriminalisierung und Stigmatisierung führt er dazu, dass alle Leute, die beispielsweise diesen dann verbotenen Text versuchten, an die Öffentlichkeit zu bringen, damit die Öffentlichkeit sich des tatsächlichen Inhalts dieser Erklärung deutlich werden kann und sie nachlesen kann, dass alle Leute, die das machten, insofern sie Beamte waren, es waren damals eine ganze Reihe von Hochschullehrern, gezwungen wurden, Abbitte zu leisten oder Disziplinarverfahren auf sich nehmen mussten, die dazu führten, dass sie ihre Beamtenstellen verloren hätten. Ein Ausdruck davon, was es heißt, in so einer herausgehobenen Situation dann an den Pranger gestellt zu werden, war, dass es einen einzigen der Hochschullehrer gab in Niedersachsen, wo das verlangt worden ist, diese Distanzierung, der sich dem tatsächlich widersetzt hat, nämlich Professor Peter Brückner. Deutlich daran wird, dass selbst in einer ganz zugespitzten Situation, in der man andererseits aber ganz weit davon entfernt ist, dass so etwas wie Machtfrage oder so auch nur ansatzweise gestellt wird, in einer solchen zugespitzten Situation gibt es eigentlich zwei Dinge, die wichtig sind für eine staatliche Repression. Das eine ist, dass die Definitionsmacht über die Inhalte auf der eigenen Seite liegen. Der Mescalero-Nachruf in der öffentlichen Lesart war eine Unterstützung der RAF und das musste er auch auf jeden Fall sein und bleiben, damit man die intensive Repression, die dann die anderen Bereiche durchzogen hat, Disziplinarrecht, aber auch strafrechtliche Vorwürfe, damit man die in der Art und Weise durchziehen konnte, wie das gemacht wurde und wie das damals opportun erschien. Und ich denke, dass dieses Zusammenspiel, man braucht einerseits Öffentlichkeit, um die Inhalte als die Inhalte erscheinen zu lassen, die man präsentieren möchte und gleichzeitig eine Kriminalisierungsstrategie, die mit den juristischen Mitteln, die der Apparat zur Verfügung hat, dann arbeitet. Diese beiden Sachen sind es, die, denke ich, in der gesamten Diskussion und in der gesamten Repression gegen die Linke immer wieder eine unterschiedlich intensive Rolle spielen. Wenn man sich anschaut, was dann so in den 80er, 90er Jahren alles passiert ist, in Bayern beispielsweise erinnere ich mich noch ganz gut an eine Veranstaltung, wo diskutiert werden sollte über Strategien der Anti-AKW-Bewegung im Nürnberger Kommzentrum. Das Kommzentrum wurde von der Polizei gestürmt. Es wurde versucht, das zu stürmen, um zu verhindern, dass diese Diskussion stattfinden konnte, weil so die Lesart der Staatsanwaltschaft von Nürnberg zu erwarten gewesen wäre, dass dort zu Gewalttaten aufgerufen werden würde. Da wollte man die politische Diskussion verhindern. Das führte dazu, dass dann einige hundert Leute das Kommzentrum besetzt hielten und dann ein Wochenende lang man im Wesentlichen damit befasst war, zu gucken, schafft man es, die Polizei draußen zu halten oder schafft man es nicht. Ich erinnere mich auch noch relativ gut an eine Diskussion, die es in der Taz gab. Das war auch Mitte der 80er Jahre, 1987, da hatte die Taz veröffentlicht ein Interview mit Strommastknackern. Das war damals eine relativ beliebte, in der Konsequenz für einige Menschen gesundheitlich ganz fatale Art und Weise, ihren Protest gegen die Startbahn West, aber eben auch gegen die Durchsetzung der Atomkraft zum Ausdruck zu bringen. Und da hatte die Taz ein Interview gebracht, in dem es darum ging, wie macht man das eigentlich? Wie knackt man eigentlich einen Strommasten? Es wurden auch die eine oder andere ethische Frage, politethische, musste man da wohl sagen, diskutiert. Das führte dazu, dass es ein Strafverfahren eingeleitet wurde, das nicht besonders weit betrieben wurde. Das ist aber eben auch innerhalb der Taz, die ja immerhin ein Projekt der Gegenöffentlichkeit damals war und sich als solches auch verstand, dass dort diskutiert wurde, kann man sowas eigentlich machen? Ne? Kann man eigentlich eine solche Widerstandsform, die erstens gefährlich ist und zweitens sicherlich nicht erlaubt, kann man die auf unseren Seiten diskutieren oder nicht? Es hatte vor Veröffentlichung dieses Interviews keinen Plenumsbeschluss gegeben. Das war halt von den verantwortlichen Seitenredakteuren gemacht worden. Und es endete damit, dass man eher der Meinung war, man könne es nicht machen. Öffentlichkeit und Repression, das führt dann eben auch dazu, das ist ein Thema, mit dem ich mich einige Jahre als sozusagen Journalist von legalen Medien befasst habe, die Frage, wie können eigentlich illegale Medien arbeiten? Das war damals im Wesentlichen eine Frage von Radikal. deren Redakteure ja oder von der mutmaßliche Redakteure verhaftet wurden in Mitte der 90er Jahre. In diesem Fall nicht wegen Paragraf 130a, also Verstoß wegen Anleitung zu Straftaten, sondern sogar wegen eines Vorwurfs Bildung, Werbung und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung, also Paragraf 129a, was noch sehr viel härtere repressive Maßnahmen zur Folge haben kann. In diesem Fall wurden ja auch mehrere Leute in Untersuchungshaft genommen und blieben dort auch eine ganze Zeit lang drin. Das Problem hier war, wie kann eigentlich ein Medium wie Radikal sich gegen eine solche Kriminalisierung zur Wehr setzen, ohne gleichzeitig die eigenen clandestinen Strukturen zumindest ein bisschen transparent werden zu lassen? Das war die eine Frage. Und die andere Frage, mit der wir uns konfrontiert sind als Leute, die darüber geschrieben und gearbeitet haben. Wir hatten die Möglichkeit, einen Film über die Verfolgung von Radikal zu machen. Das Problem war, finanziert dafür war RTL. Und es tauchte die wichtige, wiederum politethische Frage auf, kann man sich von RTL dafür finanzieren lassen, dass man einen 20-minütigen Film über Radikal macht? Wir haben dann in Rücksprache mit den für diese Frage zuständigen politischen Entscheidungsgremien, die aus Gründen der fortdauernden Klandestinität auch heute Abend nicht enthüllt werden, entschieden, dass man das machen kann, weil es war ein sozusagen kulturelles Fenster, das zu senden RTL damals noch verpflichtet war. Das ist mittlerweile entfallen. Heute würde sich diese Frage dieser Schärfe nicht mehr stellen. Ich freue mich aber, dass vielleicht auch dieser Film ein bisschen dazu beigetragen hat, nicht nur, dass die Leute rausgekommen sind, sondern dass es Radikal, bei der mein Abo ausgelaufen ist irgendwie, irgendwie jedenfalls heute noch erscheint. Wenn ich Sie noch, also wenn die Abo-Abteilung hier sein sollte, ich würde mich freuen, Sie auch mal wieder zu lesen. Gut, ich möchte das jetzt nicht hier zu einer Anekdotensammlung werden lassen, auch wenn das auch ganz schön ist, mal so zu erinnern, was hatte man eigentlich alles mit Kriminalisierung und Repression in diesem Zusammenhang zu tun. Ich denke aber, dass sich, wenn man das so anschaut, ein paar Sachen festhalten lassen. Ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, wenn man auch sieht, wie ganz unterschiedlich und auch in unterschiedlichen Schärfen zu verschiedenen Zeiten staatliche Repression, aber doch eben relativ kontinuierlich gegen linke Öffentlichkeit vorgegangen ist, dass man sagen muss, die staatliche Repression benutzt juristische Mittel, aber sie braucht diese nicht unbedingt, beziehungsweise ist eigentlich, sie bedient sich aus dem Fundus, den sie dort hat, relativ kreativ, was man Staatsanwälten sonst gar nicht immer unterstellen kann. Aber in diesem Fall stimmt es ganz eindeutig. Also wenn man sich anschaut, der Paragraf 130a, den ich so ein bisschen zum Leitbild nehmen wollte, den gab es ja eine Zeit lang gar nicht. 1981 bis 1987 gab es keinen Paragrafen 130a. Und wenn man sich anschaut, was in dieser Zeit passiert ist, kann man nicht sagen, das war das goldene Zeitalter der linken Öffentlichkeit. Oder zumindest war es nicht das goldene Zeitalter der linken Öffentlichkeit, weil es diese Vorschrift nicht gab. Es hat sich praktisch überhaupt nicht ausgewirkt. Und ich bin jetzt ja Rechtsanwalt, deswegen verfüge ich über eine gute juristische Bibliothek und habe erstens mal nachgeguckt in Juris, das ist so die Rechtsprechungsdatenbank, wo alle irgendwie wichtigen Entscheidungen veröffentlicht werden, mit der arbeiten wir sehr viel. Also zum Paragraphen 130a hat es eine einzige kleine Entscheidung des Amtsgerichts Tiergarten von 1997 gebracht, in der es um Internetlinks geht. Ja, also all die Verfahren, die es sonst vor allen Dingen als Ermittlungsverfahren gegeben hat, die haben es dorthin nicht gebracht. Die BGH-Entscheidung, die hier vorhin angesprochen wurde, wenn ich mich recht entsinne, hatte mit dem 129a zu tun und nicht dem 130a. Das heißt also, der 130a, und das steht hier auch in der Kommentierung von Herrn Fischer, das ist ein Richter am Bundesgerichtshof, das ist so die maßgebliche kurze Kommentierung, der schreibt, die praktische Bedeutung ist äußerst gering. Zwei Verurteilungen hat es beim alten 130a vor 1981 gegeben und vier seit es ihn wieder gibt, also seit 1987. Das sind natürlich immer noch vier, möglicherweise zu viel. Ich kenne sie jetzt nicht im Einzelnen, aber spricht einiges dafür. Aber der Fischer schreibt, die beispielhaft genannten Szenarien, ne, warum es den 130a geben soll, mit welchen die Wiedereinführung begründet wurde, werden von legal vertriebenen Darstellungen der Ausführungstechnik schwerster Gewalttaten unschwer übertroffen. Teile der Filmindustrie, an deren strafrechtliche Verfolgung niemand ernsthaft denkt, erzielen mit immer realitätsnäheren Darstellungen der Planungs- und Ausführungsdetails schwerster Gewaltverbrechen große Erfolge. Zutreffend ist daher die Charakterisierung des Paragraphen 130a als politisches Zeichen mit plakativer Signalwirkung. Von wirkungslosen Zeichen sollte das Strafgesetzbuch aber freigehalten werden. Ich denke, dass es trotzdem wahrscheinlich falsch gewesen wäre, Herrn Fischer heute Abend zu dem Thema hier einzuladen, weil er das wahrscheinlich etwas anders meint. Aber man kann sich relativ klar darüber sein, dass also sozusagen aus rein juristischer Perspektive der 130a eine durchaus verzichtbare Sache. Es ist deswegen wahrscheinlich auch eine falsche Orientierung unserer Kampagne wäre zu sagen, weg mit dem 130a. Das wäre natürlich schön, wenn er weg wäre, aber das, wir würden wahrscheinlich heute mit einer anderen Vorschrift hier sitzen. Darauf kommt es im Ergebnis wahrscheinlich nur zweitrangig an. Das Zweite, was mir dann trotz allem auch ein Anliegen ist, es ist natürlich immer wichtig, sich bei repressiven Maßnahmen in irgendeiner Art und Weise zu solidarisieren und damit auseinanderzusetzen. Gleichzeitig sagt Repression aber nichts über die Bedeutung dessen, was dort verfolgt wird. Weder sind die verfolgten Inhalte in irgendeiner Art und Weise jetzt besonders zu meiden, noch sind sie in irgendeiner Art und Weise besonders wichtig oder gar wichtiger als Inhalte, die nicht verfolgt werden. Die Verfolgung adelt meines Erachtens einen Inhalt nicht, weil die Repression einer ganz anderen Logik folgt als der, die für eine Linke wichtig sein könnte oder nach meiner Meinung möglicherweise wichtig sein sollte. Das sagt nichts darüber aus, dass, wie gesagt, man trotzdem was gegen die jeweils repressiven Maßnahmen machen soll und dass ein Widerstand dagegen und eine andere Repressionsarbeit durchaus eine eigene Dynamik entfalten kann, die darüber hinausweist. Aber es reicht sicherlich nicht aus zu sagen, es ist aber wirklich das Allerwichtigste, dass wir Anleitung für Beispiel Molotow-Cocktails weiterhin veröffentlichen können. Das ist sicherlich vielleicht auch wichtig, aber es ist möglicherweise gibt es da noch andere Sachen. So, und ich denke, das Dritte, und das ist mir jetzt auch in Vorbereitung dieser Veranstaltung und der Diskussion, die ich dafür hatte, dann werde ich auch gleich fertig, ganz wichtig, wir müssen uns klar werden, dass es sehr wichtig ist für uns, dass es die Strukturen, die hier angegriffen worden sind und die hier angegriffen werden, gibt. Auch wenn ich beispielsweise zu den Menschen gehöre, die, wie gesagt, das Radikal-Abo nicht mehr beziehen und die Interim, da ich Hanseat bin, Hanseat geworden bin, für mich nicht die Bedeutung hat wie für Bewohnerinnen und Bewohner der Hauptstadt, also die Interim auch nicht lese, wie ich gestehen muss, und unsere Buchläden nicht so sehr unter Übergriffen zu leiden haben. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass es diese Strukturen gibt und es ist auch erfreulich, dass sich eine Zeitung wie die Interim über die Jahrzehnte ja mittlerweile gehalten hat und ein echtes linkes Traditionsgut ist mit hoffentlich vielen Generationswechseln, die es seitdem gegeben hat. Denn wenn wir diese Tradition und diese Geschichte von linker Diskussion und auch unterschiedlichen Bewertungen verschiedener linker Episoden nicht hätten und nicht haben, dann wären wir noch ein Stück ärmer, als wir das ohnehin schon sind. Wir haben ja auf der anderen Seite mit den Landeskriminalämtern und der Generalbundesanwaltschaft und sowas sozusagen einen institutionell sehr dauerhaften und hartnäckigen Partner, der da auch über eine relativ gute und gesicherte Struktur verfügt. Das haben wir überhaupt gar nicht. Unsere Stellen sind noch nicht mal irgendwie halbwegs mindestlohnmäßig abgesichert. Geschweige denn sonst wie. Es ist deswegen umso wichtiger, dass es sie auf eine längere Phase hin gibt. Und man sieht und man auch eine Reflexion darüber anstellen kann, was sich dort jeweils entwickelt. Denn man sieht, dass solche Strukturen eben auch verloren gehen können. Die Geschichte einer Tageszeitung wie der Taz, die ja mal als ein linkes Projekt gegen Öffentlichkeit begonnen hat, um so etwas vorzubeugen, wie es im Deutschen Herbst gewesen ist, weil man der Meinung war, anders, wir müssen eine eigene Öffentlichkeit herstellen, eine sicherlich richtige Analyse, zeigt, sowas kann verloren gehen und das ist dann immer bedauerlich und schade, umso schöner, dass es manche Sachen noch gibt in dieser Art und ich glaube, wir sollten sie hegen, pflegen und so gut wir es können auch weiterentwickeln. Ja, so viel erstmal. Applaus